Ja, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast. Wir haben in den letzten Jahren ein spannendes Projekt gemacht zum Thema Inobhutnahme, also eine Situation, wo Kinder und Jugendliche, die nicht mehr bei ihren Eltern aufwachsen können oder leben können, in Obhut genommen werden vom Jugendamt. Und wir haben heute eine spannende Gesprächspartnerin, die Katja. Und ich möchte mich erstmal herzlich bedanken bei dir, Katja, dass du dir Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen.
Hallo, ja, danke auch, dass ihr mich eingeladen habt. Freue mich.
Super. Katja, würdest du uns einmal vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst? Also warum kannst du uns zu dem Thema eigentlich irgendwas erzählen?
Ja, mein Name ist Katja Band. Ich bin Diplompädagogin vom Beruf und ich arbeite in einer Jugendschutzstelle und betreue da Jugendliche im Alter von 14 bis 17, die vom Jugendamt in Obhut genommen wurden. Das mache ich schon ganz lange, deswegen bin ich gespannt auf deine Fragen. Feuer frei.
Okay, super. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns. Du sagst Jugendschutzstelle. Kannst du einmal sagen, was das ist? Ist das ein Haus?
Ja, genau. Also eine Jugendschutzstelle würde ich erstmal beschreiben als einen Ort, an dem Kinder und Jugendliche in einer akuten Krisensituation vom Jugendamt untergebracht werden können. Und so eine Unterbringung nennt man dann Inobhutnahme. Und bei uns ist das jetzt ganz konkret tatsächlich ein Haus. Und in den allermeisten Fällen, glaube ich, kann man schon sagen, ist das ein Haus, in dem die Jugendlichen untergebracht werden. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht in Pflegefamilien geschieht oder auch innerhalb von einer, ja, Wohngruppe der Jugendhilfe. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Okay, das heißt, das sind irgendwie Orte, wo man wohnen kann, wo man schlafen kann, wo man isst und wo man andere Jugendliche trifft und wo auch immer Erwachsene irgendwie mit dabei sind, die einen, also die so für einen dann da sind in dieser Situation.
Ja, ganz genau, das kann man genauso sagen. Ich habe mir gerade gedacht, soll ich dich mal durch einen gedanklichen Rundgang durch meine Jugendschutzstelle mitnehmen? Sollen
Ja,
wir
das wäre schön.
das mal versuchen, so ein bisschen gedanklich durch die Räume zu gehen, und ich erzähle dann einfach ein bisschen, wie das bei uns aussieht und wie wir das da so arbeiten und ja, wie
Ja.
der Alltag so mit den jungen Leuten dann läuft. Wäre das was?
Ja, Katja, das wäre super.
Dann würde ich sagen, starten wir mal in unserem Büro. Da sitze ich auch gerade. Das ist ein ganz, ganz kleiner Raum, wirklich sehr winzig. Aber uns war es halt wichtiger, dass die Jugendlichen ein schönes großes Zimmer haben, als dass wir ein schönes großes Büro haben. Deswegen haben wir uns für den kleinsten Raum entschieden. Und was da nochmal wichtig ist, ist, dass da ein Bett drin steht, wo die BetreuerInnen, die dann da sind, auch über Nacht schlafen. Das heißt, 24/7 ist einfach immer eine Ansprechperson für die Jugendlichen da,
Okay.
die ja, ihnen zur Seite steht mit Rat und Tat und immer ansprechbar ist. Von diesem kleinen Büro kommst du in ein schönes großes Wohnzimmer. Da steht eine gemütliche Couch drin. Da gibt's Bücher, die man sich ausleihen kann, Gesellschaftsspiele, die man spielen kann, Fernseher. Na, wird oft abends einfach mal gemeinsam Film geguckt. Und ich finde, was da das Besondere ist, ist, dass wir diesen Raum zum Beispiel gemeinsam auch mit den Jugendlichen gestaltet haben. An einem gewissen Zeitpunkt, ne, da hängen auch Bilder, die uns die Jugendlichen gemalt haben, versuchen das da sehr wohnlich einzurichten, dass sich alle auch wirklich wohlfühlen können. Von dort aus gucke ich in die Küche. Da ist es aktuell ein kleines bisschen chaotisch, weil einer von den Jugendlichen gekocht hat und Kochen, ja, das kennt man ja von sich selbst, oft meistens spannender ist, als dann nachher auch alles wieder wegzuräumen.
Das
Aber
stimmt. Ja, was gibt's denn gerade?
es gab Spaghetti wie so häufig. Also Spaghetti sind
Lecker.
natürlich immer der Renner. Und es wird jeden Tag gekocht von einer Köchin, die wir haben. Aber für den Fall, dass es mal alle ist oder dass man es irgendwie so gar nicht mag, gibt es natürlich auch so kleine Sachen, auf die man ausweichen kann. Und die Kids finden das eigentlich ganz cool, dann auch selbst ab und zu mal was zu kochen oder auch mit uns gemeinsam was zu backen. Da steht ein großer Tisch drin. In der Küche findet viel statt. Da sind wir oft zusammen abends und spielen auch nochmal Gesellschaftsspiele oder so. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was die Jugendlichen auch gerade, wo die auch gerade so Lust zu haben. Dann verlassen wir mal wieder die Küche, gehen zurück durch das Wohnzimmer in einen kleinen Flur. Da ist das Besondere, dass wir da ganz viele Fotos von unseren Mitarbeitenden aufgehängt haben, weil ich glaube, dass das gerade für Jugendliche, die das erste Mal zu uns kommen, erstmal wirklich viele Leute sind, auf die sie dann treffen. Und da kann man manchmal so ein bisschen den Überblick verlieren. Und deswegen haben wir das so gelöst, dass wir da eine große Pinnwand hingehängt haben, wo man all unsere Mitarbeitenden sieht und man sieht immer, wer im Dienst ist. Dann kann man sich da schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten und ja. Hat die Namen dann alle direkt auch mal so ein bisschen parat.
Das ist ja ganz praktisch. Wie viele seid ihr denn von den Mitarbeitern?
Wir haben tatsächlich ein total großes Team. Wir haben 16 Nachtwachen. Das ist aber relativ ungewöhnlich. Also die sind halt nicht ganz so häufig bei uns in den Nächten im Dienst. Und deswegen ist es so ein großes Team. In anderen Jugendschutzstellen sind es deutlich weniger Mitarbeitende. Der Vorteil ist, dass wir vom Tagdienst, nennen wir das, wir unterscheiden immer so ein bisschen den Nachtdienst und Tagdienst, dass wir dann halt sehr konstant immer da sind. Ne? Also mit uns hat man dann sehr häufig zu tun und wir können dann das, was wir gemeinsam begonnen haben mit den Jugendlichen, einfach auch gut weiterbringen. Mhm. Ja, von diesem Flur gehen dann nochmal zwei Zimmer ab. Das sind immer Einzelzimmer bei uns in der Jugendschutzstelle und in allen anderen Jugendschutzstellen, die ich kenne, sind es auch immer Einzelzimmer für die Jungs und Mädels. Deswegen ist es auch egal, ne? Also ob bei uns Jungs, Mädels aufgenommen werden, ne? Total egal, auch divers, alles möglich. Und Treppe unter, auch nochmal zwei Zimmer und das Badezimmer. Wir haben nur sehr wenig Plätze, wir sind eine sehr kleine Schutzstelle, das ist auch relativ ungewöhnlich. Die meisten Jugendschutzstellen, die ich ansonsten so kenne, haben so 6 bis 8 Plätze für Jungs und Mädels.
Und halt, dann habe ich es vielleicht gerade nicht ganz verstanden. Wie viele habt ihr?
4. Genau, wir haben
4.
Wir haben 4. Genau, wir haben 4 Plätze.
Okay, verstehe. Ja, jetzt hast du uns ja einmal mitgenommen durch die Räume. Jetzt hat man so eine Vorstellung. Das klingt irgendwie so, dass man, also ich dachte so ein bisschen wie ein Wohnzimmer und jeder hat ein eigenes Zimmer. Also auf jeden Fall hat man jetzt so eine Idee, wie das läuft. Ihr habt sogar eine Köchin, die irgendwie meistens das Essen macht. Manchmal wird selbst gekocht. Das klingt irgendwie auch ganz interessant, finde ich. Und was ich jetzt gerade so überlegt habe, was doch auch noch spannend wäre, ist so zu wissen, wie kommt es denn eigentlich, dass Jugendliche zu euch kommen? Also was sind denn die Gründe dafür, dass die in so eine Jugendschutzstelle kommen?
Ja, Gründe für eine Inobhutnahme können zum Beispiel sein, dass Kinder oder Jugendliche zu Hause nicht gut versorgt werden. Also, dass sie vielleicht nicht genug zu essen bekommen, dass sie ständig sich selbst überlassen sind oder dass es in der Familie zu andauernden Konflikten kommen, dass Kinder und Jugendliche vielleicht sogar körperlicher oder seelischer Gewalt ausgesetzt sind. Und in solchen Fällen hat das Jugendamt die Aufgabe, die jungen Menschen zu schützen und hat dann die Möglichkeit, sie bei geeigneten Personen, so sagt es das Gesetz, oder in einer Jugendschutzstelle zum Beispiel unterzubringen. Ne? Das gilt natürlich auch für junge Menschen, die jetzt schon nicht mehr bei ihren Eltern leben, sondern vielleicht in Pflegefamilien oder bereits in Wohngruppen der Jugendhilfe. Und auch wenn dort was vorfällt, was das Wohl von Kindern und Jugendlichen gefährdet, dann wird das Jugendamt ebenso einschreiten und kann in Obhut nehmen.
Okay, das heißt, den jungen Menschen, die zu euch kommen, denen geht's wahrscheinlich dann in der Situation nicht besonders gut, ne?
Ja, ganz genau, ja. Also ich würde eine Jugendschutzstelle in erster Linie auch immer als Schutzraum beschreiben, als ein Ort, an dem wir bemüht sind, Jugendliche in einer Krise aufzufangen. Wichtig ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass eine Obhutnahme in einer Jugendschutzstelle nicht bedeutet, dass man jetzt dauerhaft an diesem Ort wohnt, sondern das ist ein Ort, an dem man vorübergehend einzieht, bis diese Krise geklärt ist.
Okay, das heißt, bis die Krise geklärt ist, heißt entweder wird es zu Hause dann so gut, dass man doch wieder dahin kann, oder ihr habt vielleicht mit dem Jugendamt zusammen eine andere Lösung dann gefunden, wo der Jugendliche oder die Jugendliche dann einziehen kann oder hingehen kann? Oder was gibt's noch für Lösungen?
Ganz genau. Also das Jugendamt ist erstmal bestrebt oder wird vermutlich erstmal ausprobieren, ob es nicht wieder den Weg zurück in die Familie geben kann, ob man nach einer Zeit der Distanz, wo dann alle noch mal ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, ob man sich dann wieder neu begegnen kann, ob man neue Vereinbarungen treffen kann miteinander, von wo aus es weitergehen kann. Oft werden Familienhilfen vielleicht auch nochmal angeboten, also Menschen, die dann auch nochmal aktiv in die Familie kommen und schauen, dass diese neuen Vereinbarungen auch eingehalten werden und dass es den jungen Menschen dann wirklich besser geht. Und manchmal ist in Familien aber dann auch wirklich so viel vorgefallen und es macht keinen Sinn, ne, die jungen Menschen dort wieder hin zurückvermitteln zu wollen. Und dann ist die Frage, wo kann denn ein alternativer guter Ort sein, wo die Jugendlichen untergebracht werden können? Dann reden wir häufig von Wohngruppen der Jugendhilfe zum Beispiel. Oder vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit nochmal innerhalb der Familie, worauf man sich einigen kann. Genau.
Okay. Katja, aber wenn ich mir das so überlege, das müssen doch ziemlich mutige Jugendliche sein, die das schaffen, dann zu euch zu kommen, oder? Weil die sind ja dann in der Situation ohne so Leute wie ihre Eltern oder Geschwister dann auf einmal unterwegs, ne?
Ja, das ist was total Richtiges. Uns ist total bewusst, dass bei der Ankunft in der Jugendschutzstelle, dass das etwas ist, was junge Menschen auch erstmal sehr, sehr verunsichern kann und wo sie erstmal sehr viel Orientierung brauchen. Ich stell mir mal vor, ich bin sowieso schon in einer Krisensituation und dann komme ich irgendwo hin, wo ich gar nicht weiß, was mich erwartet. Und deswegen lege ich zum Beispiel auch, meine KollegInnen auch, klar, ganz viel Wert darauf, dass wir ein schönes Ankommen gestalten können, ne? Dass wir uns Zeit nehmen, den Jugendlichen das Haus zu zeigen, dass wir ihnen ihr Zimmer zeigen, die anderen Kids vorstellen, Zeit haben, ganz viele Fragen zu beantworten und insgesamt einfach so eine ganz nette Atmosphäre zu schaffen. Und was ich dabei auch noch wichtig finde, ist, dass wir uns auf das Tempo der Jugendlichen da ein bisschen einlassen. Es gibt ja auch diejenigen, die wollen direkt ganz viel klären, die reden gerne, die wollen viel von ihrer Situation, in der sie sind, schon erzählen. Die haben vielleicht sogar schon eine Idee, wie es weitergehen kann. Es gibt aber auch diejenigen, die sind erstmal sehr zurückgezogen, ne, möchten für sich sein, kennen sich überhaupt nicht aus und sind vielleicht auch erstmal ganz schockiert von der Situation, dass es zu Hause in der Familie so geknallt hat. Und wir reagieren dann immer auf das, was die Kids uns signalisieren. Also möchten sie gerade viel Kontakt oder erstmal eine Pause? Ich würde sagen, das ist auch das Prinzip, was wir dann die ganze Zeit und die jungen Menschen bei uns sind, so beibehalten, dass wir uns sehr eng an ihren Bedürfnissen orientieren.
Das heißt, nicht ihr gebt so richtig vor, was jetzt passiert und wie es passiert, sondern die Jugendlichen selbst können das so mitgestalten und mitbestimmen?
Ja, genau. Wir haben in der Jushu zum Beispiel auch sehr wenig Tagesstruktur, die wir von uns aus vorgeben. Also es gibt jetzt zum Beispiel keine festen Essenszeiten oder sowas, weil der Alltag, den die Jugendlichen mitbringen, der ist ja schon sehr unterschiedlich, ne? Also manche sind total gut vernetzt, sind super strukturiert, gehen zur Schule, treffen Freundinnen, haben vielleicht Termine in Vereinen und alles, was dazu beiträgt, dass junge Menschen auch in ungewohnten Situationen ihren gewohnten Alltag aber aufrechterhalten können, das ist ja wunderbar, das unterstützen wir natürlich. Aber es gibt natürlich auch die Jugendlichen, für die die Krisensituation einfach so belastend ist, dass sie zur Ruhe kommen müssen, dass sie erstmal Zeit für sich brauchen, um sich zu orientieren, um uns kennenzulernen. Dann machen wir erstmal nur kleine Angebote, ne? Zusammen Film schauen, gemeinsam was spielen. Und ja, das gehört auf jeden Fall immer zu unserem Alltag, vor allen Dingen an den Wochenenden mit den Kids zusammensitzen, Gesellschaftsspiele anbieten, backen, kochen, Filme gucken. All das, worauf die Jugendlichen gerade Lust haben.
Okay, verstehe. Katja, du hast von der Ankommenssituation jetzt eben erzählt und ich wollte gerne nochmal nachhaken. So, gibt es denn eigentlich noch andere Dinge, worauf sich die Jugendlichen bei euch total verlassen können? Also was wie gesetzt bei euch ist in der Jugendschutzstelle?
Ja, die Jugendlichen können sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass wir immer parteilich an ihrer Seite stehen, dass wir uns also für sie einsetzen. Und mir ist wichtig, dass die jungen Leute da auch Gehör finden in dem ganzen Prozess der Suche nach einer neuen Perspektive. Also ich finde ja nichts schlimmer, als wenn Jugendliche dann das Gefühl haben, dass mit ihnen nur jetzt irgendetwas geschieht, auf das sie keinen Einfluss haben, was sie nicht verstehen, was ihnen niemand erklärt. Und da versuchen wir, ja, ein Sprachrohr auch zu sein für die Jugendlichen, auch in Richtung Jugendamt, dass wir lernen sie ja im Alltag kennen, wir lernen ihre Stärken kennen, ihre Wünsche kennen, und das versuchen wir dann schon auch beim Jugendamt zu platzieren und dann mit ihnen gemeinsam eine, ja, Perspektive zu erreichen, mit der sie sich auch wirklich wohlfühlen.
Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass das bestimmt ganz schön anders ist als das, was Sie vorher dann erlebt haben, wenn du eben so beschreibst, was die Krisen auch ausmacht in der Zeit, bevor sie zu euch kommen und dann, was sie dann erleben an, ich sag mal so, wir dürfen hier mitbestimmen, wir dürfen selber entscheiden, welche Ziele wir eigentlich haben, wo es hingehen soll. Das ist ein ziemlicher Unterschied wahrscheinlich zu dem, was Sie vorher erlebt haben, oder?
Ja, ich hoffe, dass wir da einen guten Unterschied machen. Ja, tatsächlich.
Okay, super. Und was wir uns noch so gefragt haben, ist, in der Jugendhilfe werden ja irgendwie oft Pläne gemacht. Also was macht man für einen Plan für einen Jugendlichen? Wo soll die Reise hingehen? Was ist wichtig fürs weitere Leben und so? Und ganz oft wird ja darüber diskutiert, was wissen eigentlich die Erwachsenen gut? Was wissen die jungen Menschen selbst gut? Und irgendwie habe ich immer den Eindruck, dass doch viele Fachkräfte letztendlich denken, dass sie doch eigentlich am allerbesten wissen, was gut für die Jugendlichen ist. Und wenn ich dir so zuhöre, habe ich den Eindruck, ihr vertraut doch ganz schön dolle den jungen Menschen selbst. Also, dass die eigentlich ganz gut wissen, wo es hingehen könnte mit ihnen. Und ich würde gerne da nochmal nachfragen, wie macht ihr das denn eigentlich bei so einer Planung? Wie geht so eine Beteiligung so, dass das vielleicht stärker nach den Wünschen und Zielen der jungen Menschen ausgerichtet ist, als vielleicht an anderer Stelle.
Also das A und O ist natürlich, dass wir immer wieder viele Gespräche mit den Jugendlichen darüber führen, was sie sich vorstellen. Wie soll es weitergehen? Wie wollen sie leben? Was muss sich verändern, damit vielleicht auch ein Zurück nach Hause wieder möglich ist? Oder warum können sich die Jugendlichen das vielleicht auch gar nicht vorstellen? Und das melden wir dann dem Jugendamt zurück, und wir melden dem Jugendlichen zurück, wie wir die Jugendlichen im Alltag erleben. Und da schauen wir vor allen Dingen auf die ganzen positiven Dinge, die die Kids mitbringen, was sie schon gut können, worauf man aufbauen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Erwachsenen manchmal aus dem Blick rutscht. Gerade in so Krisen sind alle so ein bisschen bestrebt manchmal da drin, darauf zu gucken, was gerade nicht gut funktioniert. Und ich beschreibe uns manchmal so ein bisschen als Goldgräber, weil wir wirklich sehr genau dahin gucken, welche Ressourcen, welche Stärken die jungen Leute so mitbringen, und das dann halt dem eine Stimme zu geben und das auch nochmal so in der Mitte des Geschehens zu platzieren und zu sagen, hey, ihr, ne, sie sind nicht nur diejenigen, keine Ahnung, die Stress machen in der Familie oder dies und das und jenes läuft nicht, sondern die können auch ganz viel.
Und das schält ihr raus und zeigt es den Jugendlichen vielleicht auch manchmal noch selbst, weil sie es gar nicht mehr sehen.
Ja, ganz genau. Ne? Wir schreiben zum Beispiel, sind da auch ganz transparent. Wir schreiben einmal die Woche so einen Bericht ans Jugendamt und erzählen, wie die Woche gelaufen ist. Und dieser Bericht ist immer auch schon sehr gespickt mit Sachen, von denen wir finden, dass das mal auch lobend Erwähnung finden sollte, weil die Jugendlichen da irgendwelche Sachen auch ja ganz toll hingekriegt haben. Und diesen Bericht können die Jugendlichen aber auch lesen. Und wir ermutigen sie dann auch wirklich immer zu sagen, Mensch, wenn du das Gefühl hast, wir haben was vergessen, wenn du da noch etwas Zusätzliches drin haben möchtest, wenn du das Gefühl hast, wir haben da richtig Quatsch geschrieben, das ist doch gar nicht, es stimmt doch so gar nicht, wie ihr das da darstellt oder so, dann ermutigen wir die Jugendlichen da auch, ihre Sicht der Dinge nochmal mitzuteilen. Und das ist uns total wichtig, dass wir da nichts hinter dem Rücken machen, dass die ja, Kids halt einfach wissen, was wird über sie gesagt. Und ich hatte schon Jugendliche, die haben diese, wir nennen das Wasserstandsmeldung, die haben die mit uns gemeinsam geschrieben. Ich glaube, einer hat sie sogar selbst geschrieben, und wir haben nachher nur drunter geschrieben, ja, finden wir auch.
Ja, okay, verstehe. Du, Katja, mich interessiert jetzt noch ein ganz anderes Thema. Das wollte ich dich gerne noch fragen. Und zwar, wenn die Jugendlichen dann ja nicht mehr bei ihrem eigentlichen Zuhause, in ihrer Familie leben, habe ich mich gefragt, was macht ihr oder andere denn in der Zeit eigentlich mit den Eltern, den Müttern und Vätern oder auch den Geschwistern von den Jugendlichen, die bei euch leben? Weil Für die ist es doch bestimmt auch eine ganz irgendwie, ich vermute, seltsame, komische Situation, dass plötzlich jemand aus der Familie weg ist.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das Eltern auch erstmal Sorge bereitet, wenn sie gar nicht wissen, wo ihre Kinder untergebracht sind und wenn sie so das Gefühl haben, dass sie von dem ganzen Prozess so abgeschnitten sind. Wir haben einen Flyer entwickelt, wo den wir den Eltern dann zu Beginn einer Inobhutnahme zuschicken, wo wir uns vorstellen, wo wir auch so Fotos von der Einrichtung ja zeigen, damit man nicht das Gefühl von so einer Blackbox hat, dass man also einfach gar nicht weiß, wo die Kids untergebracht sind. Auf der anderen Seite ist es manchmal so, dass ich habe ja gerade gesagt, wir stehen auch da parteilich an der Seite der Jugendlichen. Die wollen vielleicht in dieser Krisensituation auch erstmal selbst gar keinen Kontakt haben. Dann läuft der Kontakt vielleicht erstmal über uns. Also solche Basics, ne, die sind da, denen geht's gut. Oder es gibt ja auch immer etwas, was man mit den Eltern dann noch gemeinsam regeln muss, wie, was weiß ich, irgendwelche Arzttermine oder so zum Beispiel. Oder natürlich auch gemeinsame Termine beim Jugendamt. Da trifft man ja manchmal auch dann nochmal aufeinander. Und das gelingt natürlich alles immer besser, wenn es mit den Eltern gemeinsam passiert und ja, nicht in so einem Gegeneinander. Aber für die Kids ist das manchmal dann auch schwierig in der Situation und die wollen sich dann manchmal auch ein bisschen da außen vor halten und das dürfen sie auch. Und ansonsten, aber wenn das Gegenteil der Fall ist und wenn sie sagen, Mensch, ja, wenn zu Hause leben ist gerade aus den und den Gründen schwierig, aber natürlich würde ich gerne mal mit Mama und Papa einen Kaffee trinken gehen oder ich hätte gerne mal Besuch von meinen Geschwistern, dann ist das natürlich auch möglich. Also es ist nicht so, dass man in der Inobhutnahme jetzt keinen Kontakt mehr zu seiner Familie haben darf. Ja, es gibt sicherlich auch Situationen, die sind so brisant und wirklich gefährlich für Jugendliche, wo das Jugendamt sogar die Möglichkeit hat, Jugendliche und Kinder in inkognito, also ohne dass die Eltern die Adresse wissen, unterzubringen. Aber in den allermeisten Fällen, ja, ist es nicht so, dass jeglicher Kontakt abgeschnitten ist.
Und also das ist ja wahrscheinlich auch so, dass man sich, stelle ich mir so vor, auch mal vermisst oder so und dann irgendwie Sehnsucht hat nacheinander, auch
Ja,
vielleicht
klar.
Geschwister untereinander, ne, dass die telefonieren die dann auch oder wie macht ihr das?
Die können natürlich telefonieren von der Jushu aus. Jetzt muss man auch sagen, die meisten haben ja in dem Alter auch ein eigenes Handy und
Ja,
organisieren
klar.
ihre Kontakte dann auch selbst. Also Handys dürfen die Kids auch bei uns behalten. Das ja, ne, das ist jetzt irgendwie nicht so was, dass sie die abgeben müssen. Deswegen organisieren sie die Kontakte zu ihrer Familie eigentlich bei uns schon oft sehr eigenständig. Ich finde es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass sowas wie Besuch halt auch möglich ist in der Einrichtung, auch begleitet, wenn man sagt, na, ich weiß nicht, mein Bruder hat sich angekündigt, der will mich besuchen, aber mit dem hat es die letzte Zeit dann halt auch wirklich richtig gekriselt, ne? Ich möchte nicht gerne, dass ich da mit dem auf meinem Zimmer sitze, sondern könnt ihr das begleiten oder so. Dann haben wir im Haus ja auch immer noch mal Möglichkeiten, andere Räumlichkeiten zu nutzen und dann solche Kontakte vielleicht auch erstmal, ne, so zu begleiten und zu gucken, wie ist die Stimmung denn tatsächlich?
Ja, verstehe. Und du hast eben gesagt, wenn die Jugendlichen ja vielleicht irgendwann wieder nach Hause zurückgehen, dann müssen sie ja vielleicht auch überlegen und ja, daran arbeiten, was muss in Zukunft anders werden. Ich stelle mir das jetzt irgendwie so vor, die Eltern doch wahrscheinlich auch, oder? Also die müssen doch wahrscheinlich auch in der Zeit, wo der Jugendliche oder die Jugendliche weg ist, nochmal so überlegen, wie geht es eigentlich weiter, wenn unsere Tochter oder unser Sohn zurückkommt. Macht ihr das auch oder macht das jemand anders?
Das machen wir nicht. Das wird wahrscheinlich eher beim Jugendamt dann passieren. Ja. Also meiner Erfahrung nach ist es meistens so, dass die Eltern dann nochmal Gespräche beim Jugendamt auch führen und vielleicht mit familienunterstützenden Hilfen, wobei die meistens dann etwas später im Prozess erst einsteigen. Ne? Das ist ja dann sozusagen die Hilfe, die gemeinsam entwickelt wird, auf die man sich einigen kann. Ja, wir würden uns wünschen, dass es mit dem Zusammenleben in der Familie wieder klappt. Dabei brauchen wir aber Hilfe. Und genau, dann würde so eine familienunterstützende Hilfe einsteigen können.
Weil ich gerade gedacht habe, das liegt doch bestimmt nicht immer nur an den Jugendlichen alleine, sondern das ist doch wahrscheinlich dass es sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Eltern irgendwie Themen gibt, die bearbeitet werden oder entwickelt werden müssen,
Ja,
so.
genau. Also das ist, man ist so gemeinsam in Schieflage gerutscht und man kann da nur gemeinsam wieder rauskommen. Also wenn sich
Ja.
alle ein bisschen bewegen und wieder aufeinander zukommen und auch neue Verabredungen treffen, das stimmt.
Okay. Katja, hast du Lust auf eine abschließende Frage, auf was Letztes?
Ja, klar.
Ich habe überlegt, ich würde dich gerne noch fragen, wenn du so zurückguckst auf vielleicht die letzten Wochen, also musst ganz selber entscheiden, wie weit du zurückgucken willst. Gab es irgendwas, wo du sagen würdest, das war das Berührendste, was ich irgendwie in den letzten Wochen erlebt habe, oder das Schönste? So.
Ja, tatsächlich ist das jetzt noch gar nicht lange her, dass ein Mädchen angerufen hat, die lange, lange bei uns in der Schutzstelle gewesen ist und die lebt jetzt mittlerweile in einer eigenen Wohnung und es war wirklich so süß. Sie hat gesagt, Mensch, Katja, ich war doch so lange bei euch und wisst ihr, jetzt ist doch bald Weihnachten und ich habe mich gefragt, meint ihr, ich darf für die Jugendlichen, die jetzt gerade in der Schutzstelle sind, kleine Päckchen packen? Weil das kann ja auch sein, dass sie da ein bisschen traurig sind, wenn die gerade nicht bei ihren Familien sein können. Und ganz ehrlich, da musste ich ein bisschen aufpassen, dass mir nicht selbst die Tränen in die Augen schießen, weil ich das wirklich
Ja.
so, so niedlich fand. Also es gibt viele solcher Geschichten von Jugendlichen, die dann auch nach der Schutzstellenzeit Kontakt halten, uns besuchen kommen. Gestern sind zwei hier gewesen, die uns besucht haben. Und das sind wirklich immer so total schöne Momente, ja, wo man einfach weiß, dass man für eine kurze Zeit aber eine wichtige Rolle gespielt hat im Leben der jungen Menschen, ja.
Wie schön, ja. Und was, wie viel Mitgefühl da irgendwie auch mitschwingt. Das hört sich echt sehr, sehr berührend an. Okay. Katja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und ich
Sehr
freue mich,
gerne.
dass wir miteinander sprechen konnten und jetzt ein bisschen besser wissen, wie das eigentlich bei euch abläuft.
Schön, freue mich auch. Dankeschön.
Okay, dann mach's ganz gut, ne?
Tschüss.
Tschüss.